SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die in einem ungewöhnlichen Beruf ihre Berufung gefunden hat. Sie arbeitet in dem Krematorium, das ihr Vater mitgegründet hat, dem größten Krematorium Deutschlands. Hallo und herzlich willkommen, Judith Könsken.
Hallo.
Frau Könsken, Sie sind 32 Jahre alt. Vor 7 Jahren sind Sie in den Betrieb Ihres Vaters eingestiegen. Wie ist das denn, wenn Sie Menschen neu kennenlernen? Und Sie sagen denen, wo Sie arbeiten, nämlich in einem Krematorium. Wie sind da die Reaktionen?
Die Reaktionen sind immer sehr interessant, weil es meistens so ist, dass die Leute entweder tatsächlich vor einem flüchten oder einen den ganzen Tag und Abend mit Fragen löchern, die sie mal so loswerden wollten.
Ja, also sind ja Reaktionen, die man gut nachvollziehen kann. Ne? Also die Scheu habe ich übrigens auch, also wenn man in so ein Thema reingeht, auch in der Sendung. Und dann aber auch, man will ja wissen, wie es ist. Wie reagieren Sie denn dann selbst in so einer Situation?
Also da ich es von klein auf gewohnt bin, dass man da ausgefragt wird, finde ich es eigentlich immer sehr interessant zu sehen, welche Personen reagieren wie und antworte auch sehr gerne.
Also sie antworten gerne. Man muss keine Angst haben, dass man sie nervt, wenn man dann mehr wissen möchte über das, was in Krematorien passiert und wie es ihnen damit ergeht.
Nein, man muss keine Angst haben, dass man mich nervt. Und in dem Fall, dass ich mal nicht antworten möchte oder über was anderes reden möchte, kann ich das ja auch ganz einfach sagen.
Genau. Judith Könsken ist Kremationstechnikerin, so heißt das, und zwar in einem Krematorium in Dachsenhausen, eine halbe Autostunde südlich von Koblenz, nahe der Lorelei in Rheinland-Pfalz. Den Betrieb hat ihr Vater gemeinsam mit einem anderen Unternehmer gegründet. Neben dem Krematorium gehören noch verschiedene Friedhöfe und Gedenkorte in der Umgebung dazu. In SWR 2 Tandem sprechen wir heute darüber, wie es ist, Menschen beim Umgang mit den letzten Dingen zu begleiten in der täglichen Arbeit. Und wir sprechen darüber, wie sich unsere Trauer- und Bestattungsgewohnheiten verändert haben und was das darüber aussagt, wie wir heute mit dem Sterben und dem Tod umgehen. Frau Könsken, Ihr Krematorium ist am Rhein gelegen, auf einem Hügel in der Nähe der Lorelei. Ist das ein besonderer Ort? Wie nehmen Sie das wahr?
Es ist ein besonderer Ort. Wir sind ein bisschen außerhalb und dadurch liegen wir halt auch wirklich sehr schön in der Natur, haben einen Wald drumherum und die Leute, die herkommen, sagen auch immer, es ist sehr schön idyllisch.
Ja, also das ist jetzt die Natur drumherum, der Blick nach außen vielleicht auch. Wie sieht denn das Gelände aus, die Gebäude, der Ort? Können Sie das mal beschreiben, damit wir es uns etwas besser vorstellen können?
Also es ist so, dass wir einmal das Krematorium als solches haben mit insgesamt einem Verwaltungsgebäude, einem Bereich, wo die Bestatter ankommen können und einem Bereich, der für die Einäscherung hergerichtet ist, also in den technischen Bereich. Das sind alles weiße Gebäude, sehr unscheinbar eigentlich und fügen sich gut in die Landschaft ein. Und direkt angeschlossen ist unser Rasenfriedhof, das ist wie ein großer Park, auf dem unsere Friedhofsverwaltung steht. Und die Besucher einen Ruheraum, einen Anlaufpunkt haben, wo sie sich aufhalten können. Und da rumherum ist tatsächlich Wald und mehr nicht.
Jetzt heißt ja Krematorium ganz konkret, dass sie Menschen einäschern. Und zwar jährlich über 30.000 Menschen. Wenn ich das höre, dann kriege ich ehrlich gesagt doch so ein flaues Gefühl, so ganz kurz zumindest. Haben Sie selbst noch eine Art Scheu, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen?
Nein, ich habe keine Scheu, wenn ich zur Arbeit gehe, einfach weil ich weiß, was wir machen und mit wie viel Respekt vor den Verstorbenen, den Bestattern und den Angehörigen wir dort arbeiten.
Mit welchen Menschen haben Sie denn eigentlich zu tun in Ihrer Arbeit? Also treffen Sie jetzt vor allem die Bestatter und regeln sozusagen in Anführungszeichen das Technische, was getan werden muss? Oder haben Sie auch mit Besuchern zu tun, mit den Menschen, deren Angehörige verstorben sind?
Also ich habe vor allem mit den Bestattern Kontakt und es ist so ein bisschen zweigeteilt. Also im Krematorium haben wir als Kunden den Bestatter, mit dem wir Umgang haben. Im Friedhofsbereich ist es auch schon häufiger der Angehörige oder der Mensch, der sich interessiert für sein eigenes Ende und haben dort halt über die Friedhofsverwaltung also auch mehr Kontakt zu den Privatpersonen.
Ist das für die Menschen, die zu Ihnen kommen, gerade für die Angehörigen jetzt vielleicht oder die sich tatsächlich dafür interessieren, wie das einmal für Sie sein kann, ist das natürlich was ganz Besonderes, an so einen Ort zu kommen. Wie gehen Sie denn mit diesen Menschen um in so einer Situation, als jemand, der auch mit viel Routine einfach einen Beruf hat?
Man muss halt immer mit einem persönlichen Abstand, weil es halt Kundschaft ist, aber es ist halt ein ganz besonderer Umgang, weil man die Leute annehmen muss. Es ist eine ganz ungewöhnliche Situation, eine schwierige Situation, also eine emotionale Ausnahmesituation, wo man den Leuten einfach ein bisschen Halt und Führung geben muss und ihnen trotzdem ihren Raum lassen muss, weil es ihre Trauer, ihre private Trauer ist, die sehr individuell ist.
Also das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, in so einer schwierigen Situation tatsächlich diesen Raum zu geben. Haben Sie da so eine Art, über die Jahre vielleicht auch so eine Art Technik entwickelt, eine Art, die Leute anzuschauen, sie in den Arm zu nehmen?
Also man muss sich jedes Mal wieder neu drauf einstellen. Auch bei Bestattungen ist ja oftmals der Bestatter als Ansprechpartner mit vor Ort, sodass er also den ersten Kontakt eigentlich herstellt und die Hauptarbeit hat und wir halt tatsächlich im Hintergrund begleiten können.
Wie ist es denn jetzt aus Ihrer Arbeitsperspektive? Sie haben bereits gesagt, Sie haben mit den Bestattern vor allem zu tun, aber auch mit anderen Menschen, die da hinkommen. So über den Tag, ein ganz normaler Arbeitsalltag, wie sieht der bei Ihnen aus?
Oh, es gibt eigentlich nicht so den normalen Arbeitsalltag, weil es halt ein sehr vielfältiger Job ist. Also wir haben einmal halt, wie gesagt, die normale Arbeitsroutine, sodass wir sagen, wir haben Verstorbene, die von Bestattern zu uns gebracht werden, die entsprechend auch als Verwaltungsakt behandelt werden müssen. Es klingt etwas komisch, aber wir müssen natürlich auch bei uns alles rechtlich einwandfrei machen und erfassen. Und entsprechend dann halt auch die Einäscherung später vorbereiten, wenn alle gesetzlichen Grundlagen gegeben sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Aufgabe, unser Personal entsprechend anzuleiten und zu führen und auch ja, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, zum Beispiel auch Überführungen und ähnliches, die Leute einfach mitzunehmen, sodass also der Arbeitsalltag schon sehr stark von Tag zu Tag variiert.
Sie sind ausgebildete Kremationstechnikerin, so heißt das. Arbeiten Sie auch noch im Krematorium? Also drücken Sie zum Beispiel tatsächlich auch noch, das ist ja nun wirklich das Zentrum des Akts, auf diesen Knopf, der dann die Verbrennungsanlage in Gang setzt?
Manchmal ja, aber meistens nein.
Ja.
Es ist so, dass der Kollege, der mit mir zusammen die Geschäftsleitung irgendwann mal übernehmen soll, er hat mehr so den technischen Überblick und den technischen Part. Ich bin mehr in Richtung Verwaltung vom Krematorium, Friedhofsverwaltung und andere Tätigkeiten. Aber wenn Not am Mann ist, ist es schon so, dass ich weiß, was ich tue und mithelfen kann.
Jetzt ist es für jemanden, der nicht in diesem Beruf drin ist, der von außen jetzt auch zuhört vielleicht, gerade natürlich trotzdem ein innerer Schritt, sich darauf einzulassen, dass da ein Mensch verbrannt wird, ein Leichnam natürlich. Ist das für Sie, wenn Sie das machen, Sie haben gesagt, Sie machen es manchmal, ist da noch ein Moment von Zögern da manchmal oder ist das tatsächlich einfach berufliche Routine?
Es ist kein Moment von Zögern da, allerdings immer halt dieser Schritt, man ist sich bewusst, was man tut und geht diesen Schritt mit Respekt.
Was ich mir nicht ganz leicht vorstelle in so einem Beruf ist ja auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Bäckerei arbeite oder als Journalist, dann kann man zwischendurch auch einfach mal rausgehen, man kann irgendwie Kaffee trinken, lachen. Ist das auch möglich in dem Kontext eines Krematoriums? Also hat man, es ist ja nun auch ein beruflicher Alltag, hat man auch diese Momente, wo man einfach man selbst sein kann mit den Kollegen oder muss man immer so eine gewisse Fassung wahren?
Es ist möglich und es ist nötig, auch für die Menschen, die dort arbeiten, zu wissen, sie haben zwar den Respekt vor den Verstorbenen, den Respekt vor den Angehörigen und man muss gewisse Dinge unterlassen, aber lachen und über persönliche Dinge reden muss einfach auch am Arbeitsplatz geschehen, ohne dass die Sorgfalt verloren geht.
SWR 2 Tandem. Heute mit Judith Könsken. Sie arbeitet in einem Krematorium, eine halbe Autostunde südlich von Koblenz. Frau Könsken, das Krematorium hat Ihr Vater erbaut auf einem ehemaligen Militärgelände Ende der 90er Jahre, gemeinsam mit einem anderen Unternehmer. Sie selbst, Sie sind in einem Dorf bei Bonn aufgewachsen. Und Ihr Vater, der hat wohl, habe ich gelesen, manchmal Urnen mit nach Hause gebracht, um dann am nächsten Tag Zeit zu sparen, damit die dem Bestatter übergeben werden können. Wie war es denn, mit diesem Beruf des Vaters aufzuwachsen? Also zum Beispiel standen die Urnen dann einfach im Hintergrund rum, während der ganze Familienalltag ablief, dieser ganze normale Familienwahnsinn, den wir alle kennen?
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also die Urnen wurden natürlich, wenn, dann abends mitgebracht und morgens direkt wieder den Bestattungsinstituten übergeben. Einfach, weil die Urnen nicht im Auto stehen bleiben konnten. Die Gefahr, dass sie wegkommen, sind einfach viel zu groß und eine Urne kann nicht ersetzt werden. Und ansonsten lief unser Familienleben tatsächlich dann ganz normal weiter ab, weil es für uns ganz normal war.
Ja, also dieses ganz Normale ist, wenn man so von außen sich da reinfühlt, natürlich so ein bisschen, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Gab es denn so Momente, wo Sie verstanden haben, dass es doch ein besonderer Beruf ist, was Ihr Vater da macht als Kind?
Ja, man hat es halt schon verstanden, allein schon, wenn man mit Freunden drüber geredet hat oder Bekannte zu Besuch kamen und sich dann halt gewundert haben, dass man da so normal mit umgeht.
Als Schülerin haben Sie einen Ferienjob gemacht im Krematorium. Erinnern Sie sich daran, als Sie zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen haben?
Ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal einen toten Menschen gesehen habe, ja. Und das war für mich, ich glaube, wie Kinder halt sind, sie gehen mit einem ganz anderen Interesse ran. und viel weniger mit Angst. Und somit war das für mich eher tatsächlich interessant und ich wurde auch ganz behutsam herangeführt. Und von daher habe ich eigentlich keine negativen Erinnerungen.
Ja, also ich kann mich daran erinnern, meine Tochter, die ist 4 Jahre alt, wenn die so tote Vögel zum Beispiel sieht oder einfach tot in der Tierwelt zum Beispiel, dann habe ich auch immer das Gefühl, ich muss sie beschützen, während meine Tochter da viel natürlicher rangeht. Ist es bei Ihnen so, dass Sie einfach, weil Sie so aufgewachsen sind, dass Sterben und Tod eben auch dazugehören, haben Sie deswegen dann ein alltäglicheres Verhältnis zum Tod entwickelt als andere Gleichaltrige, als Ihre Freunde, würden Sie das sagen?
Ja, wenn man tagtäglich mit etwas Umgang hat, verliert man schon ein wenig die Angst davor. Was allerdings nicht heißt, dass man durch Tod nicht berührt ist. Also wenn ein Sterbefall innerhalb der Familie oder im Bekannten- und Freundeskreis ist, ist man natürlich traurig und hat trotzdem nicht immer das Erfolgspatent, damit umzugehen. Aber man nimmt es doch anders an, weil es keine außergewöhnliche Situation mehr ist.
Ja, also ein Erfolgsrezept im Umgang mit Tod wünschen wir uns alle. Es ist wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit. Sie haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass Sie natürlich auch in Ihrem Freundeskreis, dass das für die anderen etwas Ungewöhnliches war. Wie war denn Ihre Stellung da als Kind oder als Teenager? Also ist jetzt eine Frage aus dem Alltag, aber waren Sie da sozusagen auch so ein bisschen jemand, der in der merkwürdigen Ecke stand oder war das einfach interessant für die anderen?
Es war interessant und ansonsten hatten wir auch ganz viele andere Sachen, über die wir uns unterhalten und für die wir uns interessiert haben. Deswegen war ich jetzt nicht irgendwie der merkwürdige Außenseiter, sondern halt ein ganz normales Kind. Und ab und zu kam halt das Thema auf diesen Beruf meiner Eltern oder meines Vaters. Und dann wurde halt drüber geredet, interessiert nachgefragt und dann war das auch wieder in Ordnung.
Sie haben, also wie viele andere auch, Abitur gemacht. Sie haben dann studiert, und zwar Biologie, aber nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden. Warum sind Sie denn ins Ausland gegangen? Wollten Sie einfach mal weg, raus in die große, weite Welt?
Das ist eine gute Frage. Das waren verschiedenste Dinge, die dazu kamen, dass ich dann tatsächlich in die Niederlande gegangen bin. Es war eine sehr gute Universität, mal was Neues, auch eine Herausforderung für einen selber. Und ja, so kam das dann irgendwie.
Ja, also da hätte ja nun, da Sie Biologie studiert haben, ein Weg für Sie auch einfach sein können, Wissenschaftlerin zu werden. Warum haben Sie es nicht gemacht unterm Strich? Warum sind Sie jetzt nicht in einem Labor und beschäftigen sich mit der Lebenswelt?
Wir haben innerhalb der Familie mal sehr viel über das Krematorium und über den Beruf geredet, hatten die glückliche Situation, dass wir uns selbst verwirklichen durften. Einfach mal gucken, was unseren Interessen entspricht. Und nach meinem Bachelor habe ich dann also gemerkt, dass Forschung einfach nichts für mich ist und dass ich gerne etwas anderes machen würde. Und da kam das Angebot, dass ich doch gerne auch wieder zurückkommen kann und einfach probieren kann, wie es ist, im Unternehmen mitzuarbeiten und meinen Platz zu finden.
Also Angebot klingt, da hat sich einfach wieder so eine Tür geöffnet. Das war eben die Tür des eigenen Zuhauses oder des Familienbetriebs. Es war jetzt nicht so, dass Sie quasi so einen Druck verspürt haben. Ich muss diese Rolle ausfüllen, meine Familie erwartet das von mir.
Nein, der Druck war überhaupt nicht da, sondern es war wirklich von beiden Seiten ein, wir probieren es und wenn es nicht zusammenpasst, dann passt es nicht, dann hat man immer noch andere Wege und ja, es passt seit 7 Jahren sehr gut.
7 Jahre ist ja so eine klassische Phase, ne? Wenn 7 Jahre, wenn die funktioniert haben, ist ja in Beziehungen auch so, dann weiß man, man kann weitergehen. Jetzt beim Papa arbeiten ist ja nicht unbedingt selbstverständlicherweise das Allereinfachste auf der Welt. Also da ist ja auch ein gewisser Druck da, zumindest klassischerweise, dass man Dinge so macht, wie sie eben auch immer schon gemacht worden sind. Gab es denn bei Ihnen Momente, wo Sie dachten, ich wäre doch lieber in einem Unternehmen, wo mein Nachname nicht der Nachname des Chefs ist?
Also ich glaube, es gibt in jedem Leben immer mal wieder die Situation, dass man denkt, vielleicht hätte ich doch besser was anderes gemacht. Aber dadurch, dass wir halt sehr viel miteinander reden über das, was wir gerade machen und das, was wir uns vorstellen können, ist halt auch selbst, wenn man mal was macht, was der andere nicht so gut findet, kann man drüber reden und kann einen gemeinsamen Weg finden. Und ich finde, das ist mit das Erfolgsrezept, wenn man miteinander arbeiten möchte, egal ob Familie oder einfach nur eine normale Geschäftsbeziehung. Und das ist auch das Erfolgsrezept im Leben.
Ja, wir versuchen ja alle im Beruf auch Dinge zu machen, die uns irgendwie erfüllen, so gut es eben geht. Wie ist es denn bei Ihnen, also in Ihrem Beruf? Gibt es Momente, wo Sie sagen, deswegen mache ich diesen Beruf?
Ja, und die sind sehr vielfältig. Dadurch, dass die Aufgaben sehr unterschiedlich sind, gibt es natürlich auf der einen Seite, möchte man innerhalb des Unternehmens bestimmte Dinge erreichen und es gibt diese Momente, genau darum mache ich das. Und auf der anderen Seite hat man halt diesen sehr persönlichen, emotionalen Eindruck, wenn man also zum Beispiel Angehörige begleiten kann und nachher die Rückmeldung bekommt, sie haben uns da wirklich gut durch diese Situation geholfen und so ungewöhnlich es klingt, es war doch ein schöner Tag. Und dafür macht man das Ganze dann natürlich auch.
Ja, könnten Sie mir das einmal beschreiben? Also ich finde es ein ganz schöner Ausdruck und eine wunderbare Rückmeldung, die Sie bekommen haben. Vielleicht jetzt nicht an diesem Fall, aber wenn Sie das Gefühl haben, ist es ein gelungener Abschied, zu dem Sie den Menschen geholfen haben, was konnten Sie da beitragen?
Das Wichtigste, was man machen kann, ist, die Leute ermutigen, den Abschied zu wählen, wie sie ihn haben wollen. Die erste Frage, die gestellt wird, wahrscheinlich auch beim Bestattungsinstitut, ist meistens, was darf ich denn machen? Die Frage sollte eher sein, ich würde gerne das machen, geht das? Weil die Abschiednahme ist genauso vielfältig und individuell wie die Person, die im Leben war. Und die Angehörigen haben halt auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.
SWR 2 Tandem, bei uns ist Judith Könsken. Sie ist, so heißt das, Kremationstechnikerin und arbeitet in einem Familienbetrieb, einem der ersten privaten Krematorien Deutschlands in der Nähe von Koblenz. Frau Könsken, die Suche nach dem richtigen Umgang mit Tod, also wie verabschiedet man sich, wie versucht man mit dem Tod umzugehen, die ist so alt wie die Menschheit. In der christlichen Welt war es jahrtausendelang normal, dass die Menschen beerdigt wurden. Feuerbestattung, die gab es nicht, die waren verboten sogar von der katholischen Kirche. Wissen Sie eigentlich warum? Also gab es da ein religiöses Tabu zum Beispiel?
Es gab immer die Ansicht, so meiner Meinung nach, dass die Seele halt nur aus der Erde in den Himmel kommen kann. Also man braucht quasi diese Hülle. Den Körper. Ob das wirklich theologisch so korrekt dargestellt ist, lasse ich mal dahingestellt.
Ja, was bei Ihnen passiert im Krematorium, ist ja eine Feuerbestattung. Seit wann wird das denn eigentlich in Deutschland gemacht, feuerbestattet?
Feuerbestattung gibt es schon seit Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber dass die Feuerbestattung wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, ist eigentlich erst seit Ende des 20. Jahrhunderts so richtig.
Ich bin auf die Zahl gestoßen, dass inzwischen 3 von 4 Toten eingeäschert werden. Wie erleben Sie das? Warum entscheiden sich immer mehr Angehörige dafür, ihre geliebten Menschen, die verstorben sind, einäschern zu lassen?
Das hat verschiedene Gründe. Also so sehe ich das. Es ist halt einmal so, dass viele Leute nicht mehr diesen Zwang von der Kirche verspüren, sich tatsächlich erdbestatten zu lassen. Und man bei einer Feuerbestattung vielfältigere Möglichkeiten hat, nachher tatsächlich die Beisetzung der Urne vorzunehmen. So hat man also innerhalb Deutschlands auch ein Gefälle in Ostdeutschland, wo die religiöse Zugehörigkeit noch weniger ist. Es gibt halt mehr Feuerbestattung als im Westen oder im Süddeutschland.
Es ist bei dem Thema ja etwas, man möchte weniger ökonomisch reden, über Geld reden, aber vielleicht an der Stelle doch mal die Frage, ist es denn auch günstiger eigentlich eine Feuerbestattung? Also ist das für die Menschen auch ein Argument zu sagen, es ist einfach unterm Strich in Anführungszeichen und bei diesem Thema nicht ganz angemessen, aber ich kann es mir besser leisten?
Es wird sicher auch ein ökonomischer Aspekt dabei sein, gerade was das Thema Friedhof betrifft, weil einfach ein Urnengrab deutlich kleiner ist und dementsprechend in vielen Fällen zumindest von der Pflege her günstiger ist. Somit wird das bestimmt auch mit reinspielen.
Jetzt haben Sie vorhin einmal erwähnt, dass, und es scheint auch Ihre Philosophie zu sein, dass Sie sagen, jeder hat die Wahl. Also man muss nicht etwas, man darf wählen, man kann sich etwas aussuchen. Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen? Also viele von uns versuchen ja dann doch nicht dran zu denken, was dann eines Tages sein wird. Sie selbst, denken Sie darüber nach, wie Sie eines Tages bestattet werden möchten?
Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, wobei das jetzt kein Thema ist, was tagtäglich in meinem Kopf ist, dass ich das Gefühl habe, ich müsste überlegen, wie es jetzt wäre, wenn es zu Ende geht.
Ja, das wäre ja auch furchtbar. Man kann sich auch selbst blockieren durch sowas. Umgekehrt kann es ja gesund sein, einmal für sich überlegt zu haben, welchen Weg möchte ich gerne am Ende meines Lebens gehen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Menschen in Deutschland mehr über sowas nachdenken? Also Sie haben davon gesprochen, dass es individueller wird, wie Menschen bestattet werden möchten oder welche Wahl sie für ihre Angehörigen treffen. Haben Sie das Gefühl, die Leute sind etwas näher dran an diesem Gedanken, an das Ende und wie man es gestalten möchte?
Also es gibt in den letzten paar Jahren tatsächlich immer mehr Leute, die sich wieder Gedanken machen. Einmal über die finanzielle Vorsorge, aber auch über das Thema, wie möchte ich überhaupt sterben und beerdigt werden. Aber es ist immer noch ein großes Tabuthema innerhalb der Gesellschaft.
Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, das fand ich sehr ungewöhnlich und bemerkenswert, dass Sie Führungen anbieten, und zwar Führungen für Senioren, aber auch für Schulklassen. Warum denn?
Viele Leute haben einfach Angst vor dem Kontakt mit dem Thema Tod und haben überhaupt keine oder falsche Vorstellung von dem Thema Feuerbestattung. Und für uns ist es ganz wichtig, dass die Leute zu uns kommen und sich direkt vor Ort informieren und sehen können, was passiert. Also wie der Betriebsablauf ist und wie man mit dem Verstorbenen und den Angehörigen umgeht, weil dann meistens diese falschen Vorstellungen wegfallen und auch die Ängste ein Stück weit genommen werden können.
Wenn Sie jetzt von Ängsten sprechen, kommen Sie denn ins Gespräch, also zum Beispiel mit den Kindern, den Schulklassen, die zu Ihnen kommen, sprechen Sie mit denen über deren Ängste?
Man erklärt halt den Betriebsablauf, aber es kommen ja halt auch immer wieder Fragen und man versucht auf alles einzugehen. Und da merkt man ja schon, wo bei Kindern, aber auch bei den älteren Leuten Fragen sind und wo Ängste sind. Und man kriegt halt auch dann entsprechendes Feedback. So Kommentare wie, hier riecht's ja gar nicht nach Tod oder das ist viel sauberer und das hat nichts mit dem zu tun, was man im Fernsehen sieht.
Ja, also dann höre ich raus, dass die Kinder tatsächlich da aufmerksam sind. Also das nicht überspielen, vielleicht auch die Ängste, die da rauskommen oder sozusagen cool spielen, wie man sich es bei Teenagern vielleicht vorstellen könnte, sondern dass ihr Eindruck ist, dass tatsächlich Kinder sich an diesem Ort mit Tod auseinandersetzen können.
Gerade die Kinder setzen sich damit sehr gut und aufmerksam auseinander. Und je älter die Menschen werden, desto eher ist auch so eine gewisse Blockade da.
Sprechen wir so ein bisschen, wir reden jetzt über die Menschen, die tatsächlich da auch hingehen und sich vielleicht auch selbst die Frage stellen, welche Art von Bestattung oder Ende würde ich mir wünschen für einen Angehörigen oder für mich selbst auch. Was sind denn so Veränderungen in der Trauerkultur, die bei Ihnen angeboten werden in Ihrem Krematorium? Also ich habe zum Beispiel gesehen, dass Sie auch spezielle Urnen anbieten, zum Beispiel in Hundekopfform oder Bierkrugform. Das wirkt natürlich erstmal befremdlich. Was steckt denn dahinter? Wer sucht sich sowas aus?
Also die Urnen bieten wir selber nicht an, sondern das sind halt Partnerunternehmen, die solche Urnen halt haben, weil der Bedarf von den Angehörigen da ist. Die Menschen, die sich die aussuchen, sind ganz unterschiedlich. Also es sind wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Jeder möchte irgendwie seinem Leben Ausdruck verleihen im Tod und sucht sich entsprechend die Urne aus.
Also ohne jetzt pietätslos sein zu wollen, was steckt denn hinter einem Bierkrug zum Beispiel als Urne? Also was für ein Wunsch, was für eine Erfahrung machen Sie da?
Und das kann ich Ihnen tatsächlich gar nicht sagen, weil ich die Menschen, die sich diese Urne aussuchen, nicht kenne und auch das Leben der Menschen nicht kenne. Vielleicht war es ja tatsächlich ein Brauer, der dann noch seinem Job auch mit in den Tod nehmen wollte. Ich weiß es nicht.
Ja, also vielleicht eine Aussage über das eigene Leben. Der Hundekopf, der deutet so ein bisschen in die Richtung, dass man an einem Haustier hängt zum Beispiel, die Urne in Hundekopfform. Sie bieten tatsächlich auch auf einem Friedhof Gräber an, in denen Menschen und ihre Haustiere gemeinsam oder nebeneinander begraben werden können. Warum bieten Sie denn sowas an?
Mit dem Friedhof Unser Hafen haben wir tatsächlich die Anfrage von vielen Menschen möglich gemacht. Wir haben im Rahmen der Beratung auf den Friedhöfen immer wieder die Frage gestellt bekommen, wäre es nicht möglich, gemeinsam mit dem Tier in einem Grab beerdigt zu werden? Und das war bis 2015 tatsächlich nicht möglich, bis wir dann den ersten Friedhof für die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier, diesen Friedhof Unser Hafen, eröffnet haben.
Das heißt, dann kommen tatsächlich in ein Grab zwei Urnen. In einer Urne ist das Herrchen, das Frauchen und in der anderen dann zum Beispiel der Hund.
Genau, die Familie darf in einem Grab gemeinsam beerdigt werden. Und die Familie in dem Fall besteht halt aus dem Mensch und den Tieren dazu.
Also jetzt haben wir ein bisschen über die Form der Urne gesprochen, dann auch die Möglichkeit, sich mit Haustieren zusammen begraben zu lassen. Eine andere Idee, die ich auch von den Bildern hier auf Ihrer Website sehr schön finde, ist der Blumengarten, in dem Menschen Tote beigesetzt werden. War das auch Ihre Idee?
Es ist eine Gemeinschaftsidee, halt zu sagen, wir hatten vorher einen Rasenfriedhof, das heißt wirklich eine Rasenfläche, wo die Urnen bestattet wurden. Und um dem Bedürfnis nachzukommen, eine etwas schönere, etwas individuellere Bestattungsmöglichkeit anzubieten, ist halt der Blumengarten entstanden. Und dort können sich jetzt die Verstorbenen auch beisetzen lassen.
Würden Sie den einmal beschreiben, den Blumengarten?
Es ist so, dass wir eine Fläche haben, die im Prinzip mit der Bestattung wächst. Das heißt, vorher ist noch eine Rasenfläche und nach jeder Bestattung wird also eine entsprechende Bepflanzung vorgenommen, so dass dann tatsächlich ein großflächiger Garten mit verschiedensten Blumen, Stauden, Rosenstöcken entsteht. Und im Sommer haben wir also eine sehr schöne blühende Landschaft.
Welche Blumen haben Sie denn da?
Das ist ganz unterschiedlich. Mittlerweile ist es so, dass halt vor allem viele Angehörige sagen, wir haben Rosen, die wir mitbringen können oder halt Stauden, die halt lange blühen.
SWR 2 Tandem, heute mit Judith Könske. Frau Könske, Sie arbeiten in einem Krematorium, das Ihr Vater gegründet hat und das Sie eines Tages auch übernehmen werden. Wenn so zwei Generationen zusammenarbeiten, dann ist es ja oft auch so, dass da Vorstellungen aufeinander prallen. Welche Veränderung, die Sie vielleicht auch mal vorgeschlagen haben, wogegen hat Ihr Vater sich denn am meisten gesträubt bei Ihren Vorschlägen?
Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich, was halt immer ein Spannungsfeld ist, ist das Thema Digitalisierung. Wobei da nicht die Frage ist, ob es in irgendeiner Form sinnvoll ist zu digitalisieren, sondern nur, wie man das Ganze macht und wie man die Leute mitnehmen kann. Und da sind eigentlich die zwei Perspektiven ganz schön, dass man also die junge und die alte Generation zusammenbringt und aus beiden Richtungen sehen kann, wo sind die Vor- und die Nachteile.
Machen Sie es mal konkret für uns. Also wo wird denn bei einem Krematorium digitalisiert?
Also wir haben einmal die internen Betriebsabläufe, die halt immer mal wieder angepackt werden, damit halt auch so Sachen wie papierärmeres Büro auch umgesetzt werden kann. Auch diese Gedanken sind in einem Krematorium vorhanden. Auf der anderen Seite haben wir eine digitale Anbindung für unsere Kunden, also die Bestattungshäuser, damit wir einfach die Verwaltungsaufgaben so schlank wie möglich halten können und den Service für die Bestattungshäuser so groß wie möglich halten können. So kann man zum Beispiel einsehen, ist die Einäscherung jetzt schon vonstatten gegangen oder haben bestimmte Termine, die angegeben waren, sind die schon erreicht, sodass die Bestattungshäuser halt immer gucken können und auch entsprechend ihren Kunden weitergeben können, wie sieht es denn gerade aus? Und der letzte Punkt ist ganz klar, auch für die Hinterbliebenen und Interessenten haben wir eine ansprechende Webseite, wo wir halt auch versuchen, einmal die Informationen über Friedhof und Krematorium zugänglich zu machen und auf der anderen Seite eine große Datenbank zum Thema Friedhofssuche und Bestattungssuche angelegt haben, damit ich im Zweifelsfall zum Beispiel ein Bestattungshaus in meiner Nähe finden kann.
Ich habe gelesen, das hat auch zuerst etwas makaber auf mich gewirkt, hat aber natürlich wahrscheinlich auch einen geschäftlichen Hintergrund und mit Innovation zu tun, dass Sie eingeführt haben die Idee, dass die Toten mit Barcode ins Unternehmen zu Ihnen kommen, ins Krematorium.
Ja, also jeder Verstorbene kommt zu uns und bekommt an seinen Sarg einen Laufzettel, wo wir einfach dokumentieren können, welchen Status hat der Verstorbene. Ist er jetzt zum Beispiel noch vor der zweiten amtsärztlichen Leichenschau oder ist er schon bereit zur Einäscherung oder auch später, wenn die Urne entsprechend vorhanden ist, wird sie von dem Bestattungsinstitut abgeholt oder ist das in irgendeiner Form ein Versand der Urne, zum Beispiel in eine Friedhofsverwaltung. Und das ist einfach, damit wir auch wirklich garantieren können, dass nichts schief läuft und dass es für die Angehörigen wirklich alles reibungslos funktioniert.
Jetzt nähern wir uns dem Ende der Sendung. Vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir waren jetzt beim sehr technischen Details drin. Wie hat denn Ihr Beruf, also diese 7 Jahre, die Sie jetzt auch im Familienunternehmen gearbeitet haben, wie hat dieser Beruf und die tägliche Auseinandersetzung mit Tod und Sterben denn Ihren Blick auf das Lebensende verändert?
Also man lebt vielleicht ein Stück weit jeden Tag ein bisschen bewusster, weil man weiß und mitbekommt, wie schnell es passieren kann, dass das Leben zu Ende ist. Und ansonsten weiß ich nicht, inwiefern das Ganze mein Leben verändert hat. Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Ich bin noch genauso lebenslustig wie vorher und ja, freue mich einfach, den Umgang und diese Aufgabe zu haben, weil es halt eine sehr schöne, vielfältige Aufgabe ist, sowohl die Angehörigen zu begleiten, als auch die Ideen weiterzuentwickeln.
Also es ist schön zu hören, dass Sie Ihre Lebenslust bewahren. Das ist auch wichtig, auch für den Umgang mit den Menschen, die zu Ihnen kommen. Wie ist es denn, Sie haben ein kleines Kind. Wie ist es denn mit Ihrem Umgang, mit Ihrem eigenen Nachwuchs? Ist das auch so selbstverständlich, wie Sie von Ihrem Vater einbezogen wurden? Machen Sie das ähnlich oder versuchen Sie das erstmal zu trennen?
Es ist ähnlich. Mein Kind war also tatsächlich auch bereits schon mit im Krematorium und kennt meinen Arbeitsplatz und hat überhaupt keine Berührungsängste, weder mit dem Thema Tod noch mit meinen Kollegen. Und von daher finde ich das auch ganz gut, dass er da direkt mit aufwächst und weiß, was ich beruflich mache.
Also Sie werden den Betrieb Ihres Vaters eines Tages übernehmen. Würden Sie sich denn wünschen, dass Ihr Kind, Ihr Sohn da auch eines Tages bei Ihnen weiterarbeitet und den Familienbetrieb weiterführt in die nächste Generation?
Es ist schon ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass ich genauso gut sein kann, wie meine Eltern und sagen, mein Kind darf seinen Neigungen nachgehen und wenn das Interesse da ist, darf er gerne das Interesse bekunden, das Unternehmen weiterzuführen. Und wenn es nicht da ist, dann findet man einen anderen Weg.
Judith Künzgen, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Danke gleichfalls.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik Philipp Stein und mein Name ist Patrick Bartarilo.